Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalgespräch. Heute geht es darum, wie Digitalisierungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden und besonders um die Frage, welche Rolle spielt Agilität dabei? Wie immer mit dabei sind Martin und Martina von Aktiv und wir werden uns ganz genau konkrete agile Methoden anschauen und wie sie eben in Digitalisierungsprojekten den entscheidenden Unterschied machen. Mein Name ist Bsinna Bafdiay und wir steigen auch gleich ein. Ja, fangen wir mal von vorne an. Was bedeutet eigentlich Agilität in Digitalisierungsprojekten und worin unterscheidet sich eigentlich so ein agiles Projekt von einem Projekt, wo jetzt vielleicht nicht agile Methoden verwendet werden, Martin?
Also ein Digitalisierungsprojekt oder ja, allgemein Initiative innerhalb von einer digitalen Transformation sind ja immer noch für einige Organisationen ein Stück weit Neuland. Und man bewegt sich in einen Bereich, wo vielleicht noch nicht so bekannt ist. Natürlich hat es auch früher schon Projekte gegeben in der IT, aber man hat natürlich heutzutage ganz andere Möglichkeiten. Und gerade so in unserem Umfeld, wenn es darum geht, dass ja sehr häufig Nischeprozesse von, sag mal, einem Papierbetrieb auf elektronischen Betrieb umgestellt wird, ist es ja häufiger so, dass dort ein Stück weit Neuland betreten wird. Und wenn das passiert, dann weiß man ja einmal noch nicht ganz genau, wie soll eigentlich das Resultat aussehen.
Genau.
Und von dem her bedeutet für mich dort agil vor allen Dingen, hey, man hat eine gewisse Flexibilität im Projektansatz, dass man sagt, wir einigen uns grundsätzlich einmal auf ein Ziel und haben aber trotzdem die Flexibilität auf dem Weg zu dem Ziel, auf neue Erkenntnisse, neue Learnings können zu reagieren und den Weg oder den Pfad, den man eingeschlagen hat, allenfalls korrigieren und auf neue Gegebenheiten können einzugehen. Das, denke ich, ist einmal ein wesentlicher Aspekt.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du auch gemeint hast, dass für viele Unternehmen ist es ja Neuland, oft auch diese Themen wie agile Methoden einzubringen. Würdest du auch sagen, dass es manchmal auch Unternehmen gibt, die einfach nicht die Ressourcen oder die Kapazität haben, so agil zu sein?
Ja, oder sie kennen es einfach noch nicht, oder? Sie haben in der Vergangenheit natürlich all ihre Projekte mit Hilfe einer anderen Methodik gemacht oder einfach nach bestem Wissen und Gewissen, das gibt es ja auch. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, oder? Deswegen müssen ja die Projekte nicht schlecht gewesen sein in der Vergangenheit. Und nichtsdestotrotz, das Thema Agilität oder agile Projektmethodik ist natürlich auch ein Stück weit, ich sage nicht unbedingt eine Modeerscheinung, aber viele Organisationen sehen das als die neue Art, Projekte umzusetzen, um einfach auch, ich sage jetzt mal ganz böse, ein bisschen hip zu sein. Oder? Das wird einfach heute so erwartet, dass man agile Projekte macht. Ja. Ich persönlich bin ein absoluter Befürworter von agilen Projekten, aber ich glaube, es gibt auch manchmal Aspekte von traditioneller Projektmethodik, die durchaus nach wie vor eine Berechtigung haben. Und gut, wir werden dann sicher auch im weiteren Verlauf des Gesprächs noch darauf einzugehen. Es gibt ja dann auch Mischformen und. Aber nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie heute Projekte gemacht werden, verlangt natürlich ein gewisses Verständnis, was auch die Methodik mitbringt. Und das Verständnis sollte idealerweise natürlich schon vorhanden sein. Es bringt nichts, wenn man Leute in einem neuen Projekt, in eine neue Projektmethodik quasi ins kalte Wasser schmeißt und einfach die Leute komplett unvorbereitet dort rein tut. Weil es gibt natürlich eine Lernkurve, gerade am Anfang. Gleichzeitig aber wird verlangt, dass das Projekt zählbare Resultate liefert.
Ja.
Und das ist nicht immer so ganz einfach miteinander.
Es clasht manchmal.
Ne? Richtig, weil ich meine, man muss diesen Leuten ja auch die Möglichkeit geben, dass sie sich in diesem neuen Modus erst einmal zurechtfinden können. Und dort ist es vielleicht auch noch besser, wenn halt einfach das Mindset von diesen Leuten, von diesen zukünftigen Projektmitgliedern halt auch entsprechend erst einmal vorbereitet.
Ja, und eins ist ja schon ein bisschen, dass es so eine als Modeerscheinung auch daherkommt und als modernes Unternehmen schreibt man sich das ja auch sehr gerne auf die Fahnen einfach, oder? Wir sind agil, unsere Projekte sind agil. Aber Agilität, also auch ich, Martin, komplette Befürworterin davon und kenne es ehrlicherweise auch nicht gross anders. Aber Agilität bedeutet halt auch, dass man wirklich dann das auch muss leben und man muss flexibel sein. Man muss sehr, sehr viel entscheiden, sehr schnell entscheiden zum Teil auch, oder? Und das sind Sachen, die sind manchmal ein bisschen ungemütlich. Also schnell müssen viel entscheiden und dann ja auch vielleicht nicht immer den Output schon vorher wissen und so. Das machen viele Leute gar nicht so gern. Und dann ist das der weitere Clash, oder? Dass man eigentlich gerne möchte agil sein, weil es ist ja so modern und es ist auch mega effizient. Und gleichzeitig muss man das aber auch zuerst mal haben und auch dann den Benefit sehen, auch in den Momenten, wo es dann vielleicht ein bisschen streng ist und auch ein bisschen ungewiss und die Ungewissheit auch zuerst mal ein bisschen aushalten, weil man tendiert dann eben doch irgendwie gleich zu dieser Comfortzone, wo man dann gerne das Zeug doch ein bisschen genauer möchte kontrollieren und ein bisschen besser wissen und von Anfang an schon alles abwägen und so. Und das widerspricht sich dann natürlich.
Ich glaube auch, ein Punkt, nebst den Leuten, die ja dann direkt im Projekt tätig sind, ist es auch ganz wichtig, dass die gesamte Organisation vorbereitet ist auf so eine agile Projektmethodik. Weil es bringt zum einen zwar natürlich einen Vorteil, wenn die unmittelbar beteiligten Personen wissen, auf was sie sich einlassen, wenn aber der Rest von der Organisation mit dem Gedankengut nichts anfangen und nicht versteht, was die Prinzipien sind von einer agilen Projektmethodik, dann wird es früher oder später zu Konflikt kommen. Ja, und wir haben ja in der Folge, wo wir mit dem Rolf Frischknecht gesprochen haben, von ihm ja auch gehört, wie wichtig das ist, dass halt wirklich von top-down eigentlich auch dort der entsprechende Support vorhanden ist. Er hat das sehr schön dargestellt. Also für alle die, die das noch einmal hören, unbedingt die Episode anhören. Er hat das perfekt dargestellt. Die ganze Organisation von zu oberst oben bis zu unterst unten oder links, rechts, egal wie man es auch immer will darstellen, sollte dann eigentlich das Gedankengut tragen und die Vorgehensweise verstehen und auch entsprechend aufnehmen. Nur dann kann das funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Stichwörter mit der ganzheitlichen Unternehmensstrategie, dass da auf jeden Fall auch die Agilität direkt auch kommuniziert wird und auch gelebt wird. Zum einen dann auch die Erwartungshaltung im Team selbst und vielleicht auch die Kompetenzen, die du meintest, Martina, die man haben muss. Man muss schnell entscheiden und man muss das auch können. Man muss die Fähigkeit im Team auch haben. Das sind wirklich sehr wichtige und interessante Einblicke dazu. Aber lass uns doch jetzt als nächstes auch mal ganz konkret in diese Methoden gehen. Wir bei Arctive wenden ja genau diese agilen Methoden auch in unseren Projekten an. Und da können wir auch ein bisschen dazu sprechen, was ist eigentlich Scrum, was ist Kanban und wie setzt man die eigentlich in der Praxis um?
Ja,
Martina, sorry.
Ich glaube, wir probieren den Teil eher kurz zu halten, weil ich glaube, der ist sehr verbreitet, oder das wissen, das kann man auch sehr easy nachschauen, aber es ist eine Vorgehensmethode und Scrum ist eine Vorgehensmethode und die beinhaltet verschiedene Elemente, beinhaltet auch verschiedene Rollen. Und im Scrum schafft man in sogenannten Sprints. Die können verschiedene Längen haben, 2, 3, 4 Wochen. Und während dieser Sprints setzt man Ergebnisse um, die man sich am Sprintanfang geeinigt hat. Einigen tut sich das Team, das die Sachen umsetzt, mit dem Product Owner, wo so ein bisschen Brücke ist zwischen dem Auftraggeber und dem Team, wo umsetzt, und zusammenspannt mit dem Scrum Master, wo Teammitglieder enabled oder dafür sorgt, dass sie enabled sind, in ihrem Sprint störungsfrei können zu schaffen. Und was wirklich eigentlich lässige am Scrum ist oder eben das Agile: Nach diesen Sprints gibt es Reviews und Retros. Also einerseits schaut man sich an, was sind die Increments, die wir umgesetzt haben, was sind die Teilergebnisse. Man schaut sich aber auch an, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. und einigt sich dann als Team auch darauf, Verbesserungen anzugehen, sodass der nächste Sprint dann besser wird. Und das führt eigentlich dazu, dass man kontinuierlich nicht nur Feedback hat aus dem Review konkret jetzt zu diesen Teilergebnissen und Increments, die man umgesetzt hat, sondern auch gegenseitig sich Feedback kann spiegeln zu teaminternen Sachen, also wie der Sprint wirklich hands-on gelaufen ist und das auch kann optimieren. Also man ist dort kontinuierlich im Feedback-Turnus und kann stetig verbessern.
Genau, das, was Martina angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. In dem Zusammenhang gibt es aber auch bestimmte Spielregeln. Also gerade so das Thema von der Retrospektive. Ich glaube, dort die wichtigste Spielregel dort ist, dass die Zeremonie, also man spricht ja von Zeremonie im Zusammenhang jetzt mit Scrum. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich mit die wichtigste, weil das ist genau der Moment, wo man die Möglichkeit hat, Punkte, die vielleicht Reibung verursachen, anzusprechen. Und die Spielregeln oder die wichtigste in diesem Zusammenhang ist natürlich, dass man dort auch offen reden kann. Also es soll ein Safe Space sein innerhalb des Projektteams. Es sind auch nicht alle eingeladen zu dieser Retrospektive, sondern auch dort gibt es eigentlich klare Regeln, dass halt das eine Zeremonie ist, die innerhalb des Projektteams stattfindet, weil das Projektteam eben soll die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, potenzielle Reibungspunkte ansprechen und Massnahmen definieren, wie die können verbessert werden. Und der Raum, der muss auch geschaffen werden. Also,
ja, auf jeden Fall.
Und muss auch verstanden werden von den Teilnehmern. Und denen nachher funktioniert das wunderbar, weil innerhalb von diesen, oder ja, als Resultat von diesen relativ kurzen Iterationen, wo man ja, also Sprints, die wir angesprochen haben, ist ja, dass es eben zum Teil ein Teilergebnis gibt, aber eben auch die Möglichkeit, um den Prozess zur Erarbeitung von diesen Teilergebnissen kann optimiert werden. Und so gewinnt eigentlich das ganze Projektteam mit jeder Iteration an Effizienz und steigert eigentlich dann auch so den Output und auch den Outcome.
Ja, total interessant, wie viele Facetten eigentlich auch dieser Review haben kann. Es geht ja zum einen so um das technische Projektergebnis, aber auch um, wie ist eigentlich die Kommunikation im Team und was für einen Einfluss hat das eigentlich auf das Projektergebnis?
Scrum ermöglicht natürlich auch wirklich alle Stakeholder oder alle Mitspieler eigentlich von einem Projekt schon zu sehr in einem frühen Zeitpunkt einzubinden. Also ein Review, wo die Teilergebnisse oder eben die umgesetzten Increments präsentiert werden, das ist auch für den Auftraggeber, der in einem Business sein kann, es kann aber auch der CEO sein, es kann der Kunde sein, es kann, also wer auch immer, hat dort schon Möglichkeit, schon einzelne Sachen zu sehen und sich dann auch in dem Moment direkt mit den Leuten auch auszutauschen, die das auch umgesetzt haben. Also Scrum ermöglicht wirklich auch, dass man zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit einer grossen Runde von Beteiligten schwätzt und kann Feedback einholen und nicht einfach vor sich hin entwickelt zum dunklen Kämmerlein und dann nach einem halben Jahr rauskommt und sagt, so, und das haben wir jetzt gemacht und wir haben eigentlich nie alle miteinander darüber geredet.
Wir reden hier aber auch also sehr häufig und intensiv von Scrum. Ich bin nicht sicher, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich würde mal vermuten, dass Scrum auch mit die am weitest verbreitetste agile Projektmethodik ist. Das ist aber nur ein gefährliches Halbwissen an dieser Stelle.
ja, aber, safe, Kanban, man weiß eben auch nicht.
Das genau, einfach... was ich eigentlich auch will sagen, es gibt nebst Scrum durchaus auch noch einige andere agile Methoden. Oder eben, du hast gesagt, SAFE oder SAFE oder wie man es auch immer dann ausspricht. Und Less gibt es noch und dann gibt es Extreme Programming und es gibt jenste andere noch agile Methodiken. Alle haben so ein bisschen ihre Eigenheiten und wahrscheinlich auch alle so ein bisschen ihren Sweet Spot, wo sie zum Einsatz kommen. Und es hängt natürlich auch zum Teil von der Größe der Organisation ab. Oder? Also das SAFE ist ja vor allen Dingen dann interessant, wenn du irgendwie innerhalb von einer Organisation mehrere agile Teams wo gleichzeitig agieren unter einen Hut muss bringen, das ist ja dann vor allen Dingen interessant. Und Das sind alles so die Sachen und ihre Eigenheiten. Ein Stichwort, das wir aber noch angesprochen haben, ich glaube, dort müsste man noch ein bisschen drauf eingehen, ist das Thema Kanban. Und für mich ist es lange Zeit immer nicht ganz verständlich gewesen, was genau jetzt Kanban ist. Ist jetzt Kanban ein Werkzeug innerhalb von Scrum? Oder ist Kanban eine eigene Methodik? Genau. Oder was ist es genau? meine Sicht, und ich beharre da nicht auf Korrektheit oder auf volle Korrektheit, aber die Art und Weise, wie ich sehe, ist folgendes. Innerhalb von Scrum wird sehr, sehr häufig ein Kanban-Board verwendet, um den Fortschritt von den User-Stories zu visualisieren. Oder man hat mehrere Kolonnen oder Swimlanes oder je nachdem, wie sie dann auch jeweils bezeichnet werden. Und jede User-Story ist am Anfang halt im sogenannten Sprint-Backlog, also das, die Arbeit, die halt muss erledigt werden im Rahmen von der aktuellen Iteration. Und wandert dann im Verlauf vom Sprint durch das Kanban-Board, oder? Ist dann in Bearbeitung und dann irgendwann ist sie erledigt und abgenommen in dem Sinn. Manche Kanban-Boards, also wir verwenden sehr häufig auch noch weitere Unterteilungen. Also wir unterteilen denen noch, oder wenn ich etwas fertig implementiert und bereit zum Testen, wenn ich es dann fertig testet und bereit fürs Review und so weiter. Aber ich glaube, das ist immer auch ein bisschen eine Frage, wie das im Team jeweils organisiert wird. Aber Kanban ist durchaus auch eine eigene Art, wie man mit Projekt oder mit Tasks umgeht. Weil ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Kanban kommt eigentlich aus dem Lean-Management und wenn ich nicht ganz falsch liege, ist das in Japan entwickelt worden und die Idee dort dahinter ist eigentlich so, das kontinuierliche Verbessern mit kleinen Schritten. Und das bedeutet eigentlich, dass man auf einem Kanban-Board dann auch wiederum halt kleine Tasks hat und die Tasks bearbeitet und dadurch eigentlich den Zustand von einem Produkt oder von einem Prozess kontinuierlich dort verbessern, in kleinen Schritten. Und was wir häufig sehen, ist natürlich, dass das eine eigentlich aufs andere folgt. Also nehmen wir mal an, wir starten ein Projekt für die Umsetzung von einem neuen Prozess oder also Digitalisierung von einem Prozess. Starten wir sehr häufig eben in einem Scrum-Modus, das heißt, wir haben ein Scope, beziehungsweise ein Backlog. Das wird in mehrere Sprints unterteilt und die werden abgearbeitet und die Summe von diesen Increments ergibt dann die neue Lösung und irgendwann ist dann der Go-Live. So, was passiert nach dem Go-Live? Nach dem Go-Live gibt es natürlich erstmal so eine Hypercare-Phase, also wir unterstützen den Kunden und beim Betrieb und so weiter, aber relativ schnell gibt es dann auch kleinere Bereiche, die optimiert werden müssen. Weil dann der produktive Einsatz zeigt, vielleicht klemmt es hier noch ein bisschen oder dort noch ein bisschen. Und nicht selten ist es dann so, dass man eigentlich in so einen Kanban-Modus übergeht. Ja. Man merkt dann, oh, da ist noch so eine Kleinigkeit, da müssen wir noch ein bisschen etwas machen, da müssen wir noch ein bisschen etwas machen. Und das wird dann eigentlich häufiger so in dem Vorgehen dann, verbessert. Und dann kommt vielleicht der Tag und man merkt, oh, jetzt müssen wir hier mal noch die grosse Baustelle, die man vielleicht am Anfang bewusst ausklammert hat, dann gleich angehen. Und dann kommt man vielleicht wieder in einen Projektmodus, in den Scrum-Modus. Genau.
Nee, voll cool. Also da so den Zusammenhang zu verstehen zwischen Scrum und Kanban und an welchen verschiedenen Prozessschritten man welches eigentlich benutzt, finde ich mega spannend.
Ja, und ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, es ist jedem Unternehmen ein bisschen anders. Also Scrum im Bilderbuch habe ich in der Praxis eigentlich nie angetroffen. Es war dann immer eigentlich Scrum at our house, ist dann einfach ein bisschen anders, oder? Weil man ein bisschen justiert dort rum muss. Und also wir kennen das intern ja auch, weil wir für unsere Projekte, die wir intern miteinander umsetzen, zu unserer eigenen Verbesserung ja auch Scrum anwenden. Und gleichzeitig aber auch Kanban nutzen und so. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man dort dann eben die Agilität auch beibehaltet, auch innerhalb von der agilen Methode, das auch so können auszurichten, wie es für das Unternehmen selber auch passt.
Ich glaube, also Martina hat gerade einen mega wichtigen Punkt angesprochen, ist nämlich, das muss fürs Team stimmen. Und das gilt für mehrere Sachen. gilt einmal für die Reinheit von Scrum oder was auch immer für einen agilen Ansatz. Aber das gilt auch für einige Aspekte innerhalb von der agilen Methodik. Also zum Beispiel, es muss innerhalb vom Team klar sein, oder was ist die Definition of ready? Oder? Also welche Spielregeln gibt es, die sagen, dass eine User Story parat ist, um in einen Sprint aufzunehmen? Das ist nicht immer überall gleich. Und das Wichtigste, und da gibt es in meiner Meinung auch kein richtig und falsch. Ja, ja. Ich glaube, es gibt gewisse Best Practice, wo einfach immer wieder zeigt, dass es Sinn macht. Aber schlussendlich, die genaue Definition muss im Team erarbeitet werden. Gleiches gilt für die Definition of Done. Also, wenn ist eine User Story effektiv fertig umgesetzt und kann, also ist abgenommen vom PO, vom Product Owner. Auch diese Definition muss schlussendlich im Team klar sein für alle Beteiligten. Und das sind so ganz wichtige Punkte. Und was die Reinheit von der Methodik anbelangt, würde ich noch gerne mitgeben. Also was wir natürlich auch sehr, sehr häufig sehen, ist ein bisschen eine Mischform. Also ehrlich gesagt, in diesen Projekten, wo ich unterwegs bin, ist, glaube ich, nie eine Scrum in Reinheit, die wir anwenden. Sondern zum Teil eben das, was ich auch am Anfang angesprochen habe, durchaus einen hybriden Ansatz. Was wir häufig machen, ist, wenn größere neue Themenblöcke angegangen werden, dass wir erst einmal so einen Initialisierungsworkshop machen. Alle Beteiligten werden eigentlich auf das neue Thema eingestimmt. Es gibt so eine erste Konzeptionierungsphase. Das sind alles so Vorgehen, die eigentlich so im reinen Scrum nicht vorkommen, wo eher so aus der klassischen Wasserfallmethodik kommen, wo ich aber persönlich glaube, können durchaus Sinn machen, je nachdem, was für ein Projekt angegangen wird, weil einfach dann mal so der grobe Rahmen und das allgemeine Verständnis oder erarbeitet wird. Und dann, was die effektive Umsetzung anbelangt, geht man dann wiederum in den Scrum-Modus.
Das ist dann so operational.
Und genau, macht die Iterationen und erarbeitet dann eigentlich das Produkt.
Ja, voll. Ja, sehr, sehr spannend. Und zum einen, was ich noch sagen wollte, Martina, was du am Anfang erwähnt hattest, zum einen, man muss ja definieren, okay, was ist ready und was ist für uns als Team ready und man muss ja auch als Person im Team selbst ja auch so den Ownership haben, auch wie zum Beispiel zu sagen, schnell zu entscheiden oder sich auf etwas zu vereinbaren. Haben wir da Erfahrungen im Team selbst oder aus eurer Erfahrung, wie klappt das Ganze?
Also, oder was ich gemeint habe mit dem schnellen Entscheiden, ist jetzt eben zum Beispiel ein klassisches Szenario. Während einem Sprint hat man vielleicht eine User Story, die man verfasst hat, die man möchte angehen oder die will man umsetzen. Und die hat vielleicht auch ein grösseres Scope. Also da hat man sich jetzt echt darauf eingestellt, dass man während dem Sprint von 2 Wochen wirklich mehrere Tage daran arbeitet und das umsetzt. Und man merkt aber nach einem halben Tag, hey, puh, das ist eigentlich völlig falsch eingeschätzt gewesen von uns. Und eigentlich bräuchten wir da noch viel mehr Infos und irgendwie sind wir nicht ready und können jetzt da nicht einfach so weitermachen, wie wir gedacht haben. Und dann gilt es natürlich schon zu entscheiden, oder? Was macht man? Heisst das dann, die Story wird man aus dem Sprint rausnehmen, weil sie den Ready-Status zum Beispiel verliert, oder? Also sie ist eigentlich in dem Sinn gar nicht mehr ready. Sagt man, okay, wir ändern da jetzt einfach den Scope spontan oder sagt man, hey, unser Go-Live ist nächsten Monat geplant und der ist so in Stein gemeißelt, dass wir jetzt sogar müssen entscheiden, wir nehmen das ganze Feature out of Scope. Also das sind alles so Sachen, die müssen passieren. Und das ist immer ein Zusammenspiel. Also klar kann man auch da oder nach Lehrbuch sagen, ja, der Product Owner, der priorisiert und der entscheidet auch, was man macht und quasi er bestimmt es dann. Ja. Aber gleichzeitig haben wir einen Scrum Master in seiner sehr, sehr wichtigen Rolle, wo natürlich da auch seinen Input soll mitgeben soll. Wir haben auch ein Team, das dahinter stehen muss. Wir haben einen Auftraggeber. Also, dass wir da immer nach Lehrbuch ganz streng diesen Spielregeln folgen, das ist eh nicht die Realität. Und nichtsdestotrotz muss man eben die Skills haben, um dann in so einem Moment auch zu reagieren. Weil, oder wenn wir jetzt das würde zum Beispiel zurückspiegeln in ein Wasserfall vorgehen, wenn der so eine Erkenntnis dort in der Vorbereitungsphase würde auftauchen, wäre das ja nicht so schlimm, oder? Dann könntest du einfach noch ein bisschen mehr Infos beschaffen und genau, hättest dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit zum Recherchieren. Aber so im agilen Vorgehen ist natürlich die Ausgangslage und der Kontext komplett anders. Und genau, also deshalb, ja, die Skills, die du auch geben sie müssen, und es langt halt nicht, wenn du es einfach auf die Fahne schreibst.
Genau, ja, also mega spannend auch diese Thematik im Team selbst. Noch zum Abschluss der Episode auch nochmal, dass wir nochmal eingehen auf, wie spürt man eigentlich so den Mehrwert, wenn wir solche agilen Methoden anwenden, Martin?
Ich glaube, der wichtigste Mehrwert ist, man hat die Möglichkeit, also jetzt im konkreten Vergleich jetzt mit einer Wasserfallmethode oder mit dem traditionellen Vorgehen, dass halt viel schneller an Feedback kommst. Wir haben kurze Iterationen. In diesen kurzen Iterationen wird ein Increment, also irgendein Ergebnis erarbeitet, und man bekommt unmittelbar in dem Sprint-Review, also in dieser Zeremonie, wo ja der Stakeholder quasi das Increment vorgestellt wird, eigentlich unmittelbar Feedback. Und die können dann sagen, ja, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt, oder da fehlt noch etwas, oder ja genau, das ist es so. Oder man bekommt einfach sofort Feedback, ob man auf dem richtigen Weg
genau,
ist.
Ja.
Und das Retro, wo ja dann üblicherweise folgt, gibt dann die Möglichkeit, um auf das Feedback einzugehen und konkret auch Massnahmen zu beschließen, wie man oder welche Korrekturen müssen vorgenommen werden aufgrund von dem Feedback. Und das erleichtert es einfach, zu sicherstellen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ich persönlich glaube auch, dass durch das Vorgehen das Gesamtrisiko von einem Projekt massiv reduziert wird.
Ja.
Oder wenn man das Feedback nimmt und entsprechend ernst nimmt und einbringt und aufgrund von dem gewisse Korrekturen dort vornimmt, dann noch eine, ist es eigentlich fast nicht möglich, dass man ein Projekt komplett in den Sand fährt. Weil
total, ja.
Oder wenn es dann doch passiert, dann ist aber irgendwie etwas mit dem Feedback falsch gesehen oder was auch immer. Aber vom Prozess her ist es viel risikoarmer als traditionelles Vorgehen, oder wo du ganz am Anfang Anforderungen definierst oder definiert werden. Und dann nachher verschwindet, jetzt ganz böse gesagt, das Projektteam irgendwann in einer stillen Kammer und taucht plötzlich irgendwie Monate später mit einem fertigen Produkt auf. Dort ist doch das Risiko, dass du an den Vorstellungen von den Stakeholder vorbeigeschafft hast, um ein Vielfaches grösser. Und dann kann es dann zu grossen Enttäuschungen kommen. Und das habe ich alles auch schon miterlebt, wo es dann geheißen, hey, was macht denn der überhaupt? Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und mit der agilen Methodik ist eigentlich das vermieden, nebst vielen anderen Vorteilen, aber das sicherlich der grösste Vorteil, weil aus meiner Sicht, ich bin ja sehr, sehr häufig in der Rolle vom Project Lead oder wie man das auch immer möchte sagen, und für mich ist es natürlich wichtig, dass wir das erarbeiten, was sich der Kunde wünscht, weil schlussendlich das ultimative Ziel ist, dass der Kunde zufrieden ist. Und wenn ich sage, der Kunde zufrieden, meine ich in erster Linie die Leute, die dann die neue Lösung einsetzen müssen. Und nur wenn sie zufrieden sind mit dem, wo für sie erarbeitet worden sind, brauchen sie es auch, oder? Dann sind wir dann sofort wieder bei der Adoption. Wird das denn wirklich verwendet oder wird versucht, irgendwie an dem neuen Prozess daran vorbeizuschaffen, weil eigentlich ist man nicht überzeugt von dieser Lösung.
Also meine Erfahrung, und da ist die Rolle natürlich ein bisschen anders, dass vor allem Product Ownerin ist einfach gewesen, es hat auch einfach extrem viel Spass gemacht, agil zu arbeiten. Also wenn man dann wirklich mal als Team und eben ich auch als Product Ownerin in diesen konkreten Fällen auch haben dürfen entscheiden, also das wirklich nicht nur aber eigentlich muss jedes Okay dann von der Geschäftsleitung oben einholen und muss jede Woche eigentlich bis auf Minuten genau rapportieren, was wir jetzt gemacht haben und was hinten raus dabei rausgekommen ist. Also wenn du das nicht hast müssen, dann ist es auch einfach eine Methode, die mega lässig ist, um miteinander zusammenzuarbeiten und auch mit dem Umsetzungsteam zusammenzuarbeiten in diesen Sprints, sich selber ein Arbeitspaket schnüren, an das man auch selber glaubt als Team, was dann muss umsetzen, ist einfach millionenfach lässiger, als wenn dir jemand in der Wasserfallmethode 3 Monate ein Papier ausarbeitet, dann anstreckt und sagt, bitte mach's. Also nicht, dass es immer so ist, aber einfach im Extremfall, oder? Ich kann agil arbeiten extrem geschätzt, weil es einfach auch lässig ist.
Man merkt einfach, dass es läuft.
Ja.
Genau. Aber ein Punkt ist vielleicht noch wichtig, oder? Weil du gesagt hast, du kannst können entscheiden und hast nicht jede Entscheidung irgendwann
immer
müssen.
Das ist nicht immer so.
Nein, das stimmt ja, was du sagst. Also das Empowerment, oder? Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Aber das bedeutet auch nicht, dass du als PO nachher kannst machen, was du willst.
Weil nein.
Was ja auch dort passiert, oder? Und das dürfen wir auch nicht falsch verstehen, als PO bist du ja eigentlich auch in der Pflicht, dass du wiederum regelmäßige Feedbackrunden mit deinen Stakeholdern hast.
Genau.
Also das bedeutet, oder die erarbeiteten Ergebnisse, die müssen ja auch dann wiederum wiedergespiegelt werden. Und auch du hast ja dann dort als PO die Möglichkeit, entsprechende Korrekturen vorzunehmen.
Absolut.
Also, auch dort die kurzen Zyklen, das schnelle Feedback auch auf dieser Ebene vorhanden. Und eben, alle glauben oder manche haben dann das Gefühl, ja, agil bedeutet, jeder kann machen, was er will. Das stimmt nicht. Oder? Das stimmt nicht. Es ist eine andere Vorgehensweise. Es ist, ich würde sagen, näher an den Anforderungen. Es ist näher an den Leuten, die schlussendlich denen zum einen Anforderungen formulieren und zum anderen dann aber auch die spätere Lösung verwenden. Man hat die Möglichkeit, schneller erkennen, dass es in die falsche Richtung geht. Man kann korrigieren. Fall. Man kann nicht nur das Produkt korrigieren, sondern man kann auch die Vorgehensweise anpassen. Also dort ist man einfach flexibler, um auf Unvorhergesehenes können zu reagieren.
Ja. Auf jeden Fall, und die Einblicke dazu waren jetzt wirklich sehr spannend. Also auch irgendwie die Zusammenarbeit zwischen Scrum und Kanban und den weiteren vielen agilen Methoden, die es auch noch gibt. Und wir werden uns in den nächsten Episoden auch nochmal ganz konkret nochmal anschauen, was passiert eigentlich dann nach dem Go Live, was passiert nach dem Scrum, was passiert nach dem Kanban. Werden akzeptieren User irgendwann auch das, was neu geschaffen wurde, und darauf freue ich mich mega. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, und wenn ihr Fragen oder Inputs habt zu weiteren Episoden, könnt ihr euch gern melden über die E-Mail podcast@aktiv.ch. Wir freuen uns auf euch und ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss miteinander.
Bis bald.